Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Das deutschsprachige Regietheater, wir wissen es, ist eine Welt für sich mit ganz eigenen Ritualen, Ästhetiken und künstlerischen Handschriften. Umso wichtiger, dass es immer mal wieder mit ganz anderen, internationaleren Inspirationen konfrontiert wird. Wie das vonstatten geht, schauen wir uns heute an in Rang 1. Am Düsseldorfer Schauspielhaus bringt der japanische Starregisseur Toshiki Okada ein neues Stück heraus. Wir sprechen darüber mit seinem Dramaturgen und langjährigen Weggefährten Matthias Lilienthal. Und wir blicken auf das Feind, das Festival Internationale Neue Dramatik an der Berliner Schaubühne. Da steht der britische Dramatiker und Regisseur Alexander Zeldin im Mittelpunkt. Menschen in Alltagssituationen, die auf rätselhafte Weise entgleiten, Körper, die sich zu grotesken Choreografien durch eine nur scheinbar vertraute Welt bewegen, das alles in stiller Präzision und mit abgründigem, skurrilem Humor. So sieht sie aus, die Bühnenwelt des Japaners Toshiki Okada. Er ist einer der bedeutendsten internationalen Theaterregisseure, auch Autor von Stücken und Erzählungen, inszeniert in Asien, Nordamerika, in Europa und immer wieder auch in Deutschland. Schon zweimal war er mit Arbeiten beim Berliner Theatertreffen zu Gast. Das letzte Mal 2022 mit seinem Stück Donuts vom Hamburger Thalia Theater. Nun arbeitet Toshiki Okada zum ersten Mal am Düsseldorfer Schauspielhaus. Heute Abend hat Homeoffice dort Premiere. Und wie das klingt, können wir uns jetzt schon mal anhören.
Aber bevor ich das erkläre, gibt es etwas, das Tama-chan unbedingt sagen möchte. Also was ich die Figur Tama-chan sagen lassen möchte. Also darf ich es sie sagen lassen? Tama-chan, bitte fang an.
Und trotzdem bin ich hier, weil ich diese Gelegenheit nutzen möchte, um etwas zu sagen, und zwar das. Und ich bin schon seit langem dieser Meinung, dass diese Firma scheiße ist.
Sogar für dich und dein Leben, so wie du bist.
Und dass diese Firma scheiße ist.
Ein Abo auf ein kleines Glück.
Ist jetzt auch ganz unabhängig davon, ob man im Homeoffice oder eben im Office arbeitet.
Sogar für dich und dein Leben, so wie du bist.
Das liegt viel tiefer.
Ein Abo auf ein kleines Glück.
Dass diese Firma scheiße ist.
Ja, klare Worte bei Homeoffice am Schauspielhaus Düsseldorf. Eine neue Produktion vom japanischen Starregisseur Toshiki Okada. Über ihn sprechen wir heute mit Matthias Lilienthal. Er hat das Hau geleitet, das Hebbel am Ufer in Berlin, und war Intendant der Münchner Kammerspiele. Aber er ist auch neben Makiko Yamaguchi und Robert Koal einer der Dramaturgen von Homeoffice und kennt Toshiki Okada schon lange. Herzlich willkommen bei Rang 1.
Hallo, Herr Mumot.
Herr Lilienthal, ich habe es gesagt, Sie kennen den Regisseur schon lange, haben seine Arbeiten auch immer wieder nach Deutschland eingeladen, unter anderem an die Münchner Kammerspiele, als Sie dort Intendant waren. Wie haben Sie sich denn eigentlich kennengelernt?
Ich habe die erste Arbeit, die international getourt hat, Five Days in March, damals gesehen und das sofort zum Hau eingeladen. Und dann haben wir eine zweite Arbeit, Hot Pepper or the Farewell Party, zusammen produziert, und seitdem haben wir uns ineinander verliebt und arbeiten miteinander.
Sie haben sich verliebt. Was hat Sie denn so fasziniert? Vielleicht erstmal an seinen Inszenierungen, aber vielleicht auch an seiner Persönlichkeit.
An den Inszenierungen hat mich fasziniert, dass ich sie nicht verstanden habe am Anfang und trotzdem total fasziniert war. Es gab in diesem Five Days in March, das spielt am Vorabend des Irakkrieges, und es gab Jugendliche, die zum Militär eingezogen hätten werden können, und die haben sich darüber unterhalten, dass der Käse auf dem Hamburger von McDonald's nicht gut war, dass der Moskito auf dem Unterarm nervt und dass sie 48 Stunden ins Love Hotel gehen ficken. Und die drei Fakten hatten alle die gleiche nicht vorhandene Bedeutung.
Das irritiert ja erstmal und gleichzeitig schafft es auch eine besondere Aufmerksamkeit.
Das, was Toshiki kann wie kein anderer, ist Situationen zu schildern, die explodieren, und Menschen zu zeigen, die implodieren. Und aus der Reibung lebt seine theatralische Kraft.
Sie haben es auch gesagt, die Personen implodieren, es ist introvertiert. Das deutschsprachige Theater hat immer noch eine gewisse Neigung zum Exzess, würde ich sagen, zur Lautstärke, zu den auch anarchischen Gesten und Konfrontationen. Bei Toshiki Okada werden ja doch eher leisere Töne angeschlagen. Ist das vielleicht auch gerade deshalb für uns jetzt so beeindruckend?
Es ist, glaube ich, auch in Japan beeindruckend. Und es gibt ja quasi eine choreografische Bewegungsebene, die die inneren Zustände von Figuren ausdrücken. Und vollständig unabhängig davon läuft ein Text dazu, den die PerformerInnen sprechen. Und dieses Zustandekommen der Signifikanzen zwischen den beiden Ebenen macht das interessant.
Sie haben es schon gesagt, diese Choreografien, sind die stark von ihm selber vorgegeben oder werden die sozusagen in der Zusammenarbeit mit den Darstellerinnen und Darstellern erarbeitet? Wie viel tragen die dazu bei?
Die Choreografien kommen nur von den DarstellerInnen. Toshiki stellt Aufgaben, anhand derer sie ihre Bewegung entwickeln, und dann kollagiert Toshiki mit Text und Bewegung seine Inszenierung.
Wie ist denn das für die Darstellerinnen und Darsteller jetzt konkret gerade bei der aktuellen Produktion am Düsseldorfer Schauspielhaus? Ist das ein ungewohntes Arbeiten? Wie erleben Sie diese Proben?
Das ist natürlich ungewohnt, weil Schauspieler sind darauf trainiert, dass es einen vorhandenen Text gibt, dass es Rollen gibt und dass es eine Welt auf der Bühne gibt, in der das angesiedelt ist. Und jetzt erstmal zwei völlig voneinander unabhängige Ebenen zu performen, ist natürlich etwas, woran man sich erstmal gewöhnen muss.
Man muss sich dran gewöhnen, aber Sie haben, glaube ich, die Generalprobe ja jetzt auch schon erlebt. Wie hat das dann funktioniert? Hat das auch eine Begeisterung ausgelöst bei den Proben oder eher ist es wirklich eine schwierige Arbeit?
Na, beides zur gleichen Zeit. Also einerseits öffnet es eine neue Welt und ein großes Erstaunen. Und dieses sehr liebe Ensemble in Düsseldorf hatte da eine große Lust, das zu entdecken. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder ein Kämpfen damit, in Gewohnheiten zurückzufallen. Und hier bei Homeoffice kommt zwischen der choreografischen Ebene und der Textebene noch eine dritte Ebene dazu, nämlich dass im Homeoffice wir alle total isoliert voneinander sind. Und dass dann Menschen auf einer Bühne in der Isolation sind und miteinander spielen und dann noch choreografische Bewegungen machen und dann noch Text, ist natürlich ganz schön scheiße.
Sie haben es jetzt gesagt, es geht um das Homeoffice, ein großes Thema seit Corona. Toshiki Okadas Stück The Vacuum Cleaner konnte ja zum Beispiel beim Theatertreffen 2020 auch nur digital gezeigt werden. Der ganze Spielbetrieb war eigentlich ja im Homeoffice in gewisser Weise. Ist das die Ausgangsidee gewesen auch für diese Arbeit?
Ja, ein bisschen. Also auch Kyo Yamaguchi, Toshiki Okada und ich, wir bereiten ja zwischen Japan und Deutschland auch die Produktionen ja auch via Zoom vor. Und ein Drittel des Berufslebens findet trotzdem die Pandemie vorbei, ist natürlich jetzt auch immer wieder über Online-Gespräche statt. Und insofern ist das so Teil unseres Lebens und wir gucken dann erstaunt auf unsere Körper und ich gucke da drauf, warum ich einen kleinen Buckel kriege, wenn ich immer da vor der Glotze hänge. Und an sich selber so festzustellen, was es mit einem macht, das ist das Interesse von dem Projekt.
Und was sind das für Figuren, die da auftreten, wenn Sie schon sagen, es ist wieder so, dass der Text, die Bewegungen, die Örtlichkeit, auch dieses Homeoffice, dass das alles sehr disparat ist. Aber gibt es sowas wie Figuren, die man beschreiben kann in einer konkreten Situation auf der Bühne?
Na, eigentlich arbeiten sie alle für ein Start-up und dieses Start-up arbeitet an einem universellen Glücksversprechen. Und da sie das ein bisschen zynisch ankündigen, landen sie dann in der Mitte eines Shitstorms. Und das ist eigentlich das thematische Zentrum. Und da gibt es die Chefin, da gibt es die junge Programmiererin. Es gibt einen Geist, den man nicht sehen kann. Und Mitarbeiter, die in der PR dran arbeiten, die aber eigentlich zwei Autoren sind und das Stück geschrieben haben.
Ich erinnere mich an die Inszenierung Donuts, die ich damals beim Theatertreffen gesehen habe. Das hatte auch so einen ganz atmosphärischen Bühnenraum. Das spielte in so einer Hotellobby und es hatte eine ganz starke Präsenz, dieser Raum. Wie sieht das denn in diesem Homeoffice aus auf der Bühne?
Da gibt es halt 5 Büros und eine Cafeteria.
5? Alle auf der Bühne.
Und 7 Menschen, die sich in diesen Räumen aufhalten. Und die erste halbe Stunde dürfen sie sich nie direkt angucken, sondern immer nur über den Laptop.
Wie sehen Sie denn jetzt, Sie haben es schon ein bisschen umrissen, dieses Prinzip Homeoffice. Wahrscheinlich wird es ja nicht wieder aus unserem Alltag verschwinden. Und manche Menschen sind ja auch sehr froh darüber, dass sie mehr von zu Hause arbeiten können. Aber gerade im Theater ist es ja doch eigentlich eine schwierige Arbeitsmethode, oder?
Das ist auf der einen Seite schwierig und auf der anderen Seite rettet einem das Leben. Zum Beispiel zum Probenbeginn lag ich mit Grippe in Berlin im Bett und habe dann trotzdem eine halbe Stunde eine Einführung zu der Produktion via Zoom gegeben. Und in solchen Situationen rettet es einen aus Problemlagen und dafür soll man es gnadenlos benutzen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn man ein Gespräch hat, wo es um schwierige Entscheidungen geht, man natürlich froh ist, wenn man das an einem Ort macht und wenn man den anderen riechen kann und wenn man sieht, wann der Mundwinkel zuckt und was die Füße machen, während jemand erzählt. Bei schwierigen Entscheidungen finde ich das natürlich immer noch super, wenn wir uns sehen und anfassen können.
Gibt es denn schon eine neue Produktion? Jetzt ist die ja fertig. Haben Sie schon neue Pläne, zusammen was zu machen? Ein weiteres Stück mit Toshiki Okada?
Es gibt Einladungen an 3 deutschsprachigen Theatern in der nächsten Zeit, aber ich darf die noch nicht erzählen.
Wir freuen uns trotzdem drauf. Wir sind sehr gespannt. Erstmal vielen Dank. Das war Dramaturg Matthias Lilienthal. Homeoffice, das neue Stück von Toshiki Okada, hat heute Abend Premiere am Düsseldorfer Schauspielhaus. Unser Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. An der Berliner Schaubühne ist wieder Feinzeit. Das Festival Internationale Neue Dramatik zeigt in diesem Jahr 9 Arbeiten aus Großbritannien, Portugal, Brasilien, Russland, Italien und Kanada. Der britische Regisseur und Autor Alexander Zeldin ist gleich mit 2 Stücken und einem Film vertreten, als Artist in Focus, also als Künstler, den man besonders schätzt und ihm daher mehrere Bühnen freiräumt. Am Donnerstag ist das Festival mit dem ersten Zeldin-Gastspiel gestartet, The Confession. Barbara Behrendt hat's gesehen und stellt vor, was Alexander Zeldins Arbeiten ausmacht.
Eine alte Dame steht vor einem altmodischen roten Theatervorhang und fühlt sich als Hauptfigur sichtlich fehl am Platz. Was, fragt sie, soll am Leben einer alten Frau denn interessant sein?
I'm an old lady. What's interesting about me? I have nothing of interest to tell you.
Aber dann zieht sie den Vorhang doch beiseite und wir sehen 3 junge Frauen beim Abschlussball in knielangen 50er-Jahre-Kleidern, die sich kichernd vor den Navy-Jungs verstecken. Eine von ihnen ist Alice, die alte Dame in jungen Jahren, Alexander Zeldins Mutter. Für seine neue Arbeit, die bei den Wiener Festwochen Uraufführung feierte, hat der Autor und Regisseur ein 8-stündiges Interview mit seiner Mutter über ihr Leben aufgezeichnet. Kein herausragendes Leben, da hat Alice recht, doch eines, das prototypisch vom alltäglichen Sexismus der 60er, 70er und 80er Jahre geprägt ist und von den Emanzipationsbewegungen dieser Jahre. Wie sich Alice von ihrer australischen Heimat nach gescheiterter Ehe, gescheitertem Studium und sexuellem Übergriff zu einem neuen Leben als Kunsthistorikerin in London durchboxt, das ist eben doch ungeheuer interessant und bewegend. Und wie immer bei Zeldin mit Menschenliebe, Wärme und Witz erzählt. Und trotzdem ganz anders als seine gefeierte Trilogie The Inequalities, also die Ungleichheiten, mit der sich Zeldin einen Namen als Ken Loach des Theaters gemacht hat. Wie der britische Filmemacher erzählt er darin empathisch Geschichten aus dem kaputtgesparten britischen Sozialsystem. In Beyond Caring werden die ausgebeuteten Reinigungskräfte einer Fleischfabrik porträtiert.
Michael und ich, wir haben schon ein paar Schichten hinter uns, stimmt's, Michael?
Jo.
Genau, und dich hat's ja eigentlich nicht gestört, oder?
Naja, aber...
Was? Nee, ja genau, also gehe ich davon aus, dass Michael die Extraschicht übernimmt und... Ja, wenn ich ehrlich bin, dann erwarte ich das eigentlich von euch allen.
Die Uraufführung vor gut 10 Jahren mit einer Mischung aus SchauspielerInnen und Reinigungskräften nennt Zeldin ein Desaster. Es dauerte, bis daraus im Londoner East End ein Geheimtipp für die Kulturszene wurde. Jetzt läuft Beyond Caring in einer Neuauflage mit dem Ensemble im Repertoire der Schaubühne. Faith, Hope and Charity ist dagegen nur beim Festival zu sehen. Eine Geschichte über und mit Menschen in einem heruntergekommenen Nachbarschaftszentrum. Doch man würde ihn völlig missverstehen, würde man Alexander Zeldin als dokumentarischen Theatermacher kategorisieren. Die Geschichten, die er aus seinem Material gewinnt, sind Fiktion, sagt er.
Well, because it's fiction. I mean, this is the thing. There's an illusion in culture world that fiction is about something made up. Like, it's not. Fiction is a way of dealing with reality.
Es sei eine Täuschung zu meinen, Fiktion sei etwas Erfundenes. Es sei ein Weg, mit der Realität umzugehen. Er schreibe Fiktion, die wahr ist. Das führt direkt zur Frage, was Realität bedeutet, was Leben und was Theater, über die man lange mit ihm philosophieren kann. Ins Theater hat er sich mit 16 unsterblich verliebt, weil er dort die Intensität sah, die sich im Alltag so selten einstellt.
And I realized theater is a way of really concentrating life. Like the stage is a place where you can see reality in a way that it's sometimes hard to do in reality.
Das Theater als Mittel, das Leben zu konzentrieren, zu destillieren, so beschreibt er es. Die Realität ausdrücken, die die Realität selbst nicht ausdrücken kann. Das empfindet er als größte Freiheit der Kunst. Inspiriert haben ihn dabei Peter Brook, Robert Lepage, Alain Platel. Mit den Worten von Peter Brook fragt sich Selden, warum Theater? Welches Theater braucht es heute? Welche Menschen sehen wir nicht, sieht das Theater nicht? Selden erzählt Geschichten, die selten auf dem Theater erzählt werden. Auch mit Menschen, die selten auf der Bühne zu sehen sind. Doch Identitätspolitik ist nicht sein Anliegen, im Gegenteil. Er setzt auf Einfühlung.
Think yourself into the shoes of somebody else.
Sich in die Lage eines anderen zu versetzen, das sei schwer, aber man müsse sich eben anstrengen und das immer wieder versuchen. Seinem eigenen Theater sieht man die Anstrengung überhaupt nicht an. So viel Empathie, Liebe und, so altmodisch es klingt, Güte sieht man selten auf der Bühne. Manchmal auch zu Lasten der politischen Schärfe. Im Vergleich zu Didier Eribon, Edouard Louis und Annie Ernaux, deren Familienbefragungen ebenfalls im Repertoire der Schaubühne zu finden sind, wirkt Seldens Confessions wärmer und herzlicher, aber auch leichter verdaulich. Ob er glaubt, dass Theater etwas verändern kann?
Yeah, of course I do. I mean, you have to believe that. Do you think you can love someone forever? Even if you don't, you have to sometimes believe it. And that's how you love.
Natürlich tue ich das, sagt er. Glaubst du, man kann jemanden für immer lieben? Auch wenn nicht, du musst daran glauben. So geht Lieben.
Barbara Behrendt war für uns bei der Eröffnung des Feind, das Festival Internationale Dramatik. Internationale Neue Dramatik dauert noch bis nächste Woche Sonntag und bietet noch mehrfach Gelegenheit, auch die Stücke von Alexander Seldin zu sehen.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute vom Regisseur Helge Schmidt, ein Experte für dokumentarisches Theater. Seinen großen Bühnenmoment erlebt hat er im Thalia-Theater in Hamburg bei einer Inszenierung von dem vielleicht bedeutendsten Dramenklassiker der deutschen Literaturgeschichte. Grund dafür die Schauspielerin Birte Schnöing.
Also die geniale Stelle ist für mich, Birte Schnöing schaukelt in der Faust 2 Inszenierung von Nikolaus Stehmann. Die habe ich am Thalia Theater gesehen.
Das ist die Welt, sie steigt und fällt.
Und ich weiß gar nicht, sie spielt da ein Kind, was drumherum los war. Sie zu sehen, schaukelnd, hinten oben seiend und nach vorne zu blicken, mit der Vorfreude, was jetzt passieren wird, hinabzustürzen. Und vorne oben zu stehen und nicht zu wissen, wie es jetzt nach hinten weitergeht, das Entsetzen und diese Ungewissheit, ob es denn wieder runtergeht. Ich könnte mein ganzes Theaterleben damit verbringen, ihr beim Schaukeln zuzugucken, weil ich glaube, viel mehr kann man eigentlich gar nicht über das Leben und über das Sein erzählen, als sie das schafft, in diesem Schaukeln jedes Mal neu nur übers Gucken zu erzählen. Das war für mich die geniale Stelle.
Regisseur Helge Schmidt über Nikolaus Stehmanns Thalia-Theaterfassung von Goethes Faust 1 und 2, die 2012 bei der KritikerInnen-Umfrage von Theater heute zur Inszenierung des Jahres gewählt wurde. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumont. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.